nach längerer Zeit mal wieder unter euch bin. Jetzt wird es wahrscheinlich etwas regelmäßiger wieder werden. Aber ich habe einfach eine persönliche Note, einige bewegende Zeiten gehabt jetzt in den letzten Monaten. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon erzählt hatte, dass ich ja ein Klassentreffen hatte vom Abitur auf der Marienhöhe. Und das sollte eigentlich 2020 stattfinden, aber wegen Corona wurde das verschoben. Das ist jetzt 43 Jahre Abitur. Wir hatten uns normalerweise immer alle 5 Jahre getroffen. Und es war schön, alte Bekannte, alte Mitschüler wiederzusehen. Ganz besonders hat es mich gefreut, meinen Zimmerkollegen wiederzusehen. Tatsächlich das erste Mal nach 43 Jahren. Und man hat so gesehen, wie die Leben der verschiedenen Mitschüler gegangen sind. Man hat immer nur so kleine Ausschnitte natürlich gehört. Und als ich das so sah, dachte ich, Mann, hier sind ungefähr 1000 Jahre Lebenszeit versammelt. Wenn man das mal bedenkt, was da alles passiert ist in der Zwischenzeit. So viel Reichtum an Leben eigentlich. Und Gott hat die verschiedensten Leute in verschiedenster Art und Weise geführt. Manche sind gläubig, manche nicht so. Aber es tat allen gut. Und dann hatte ich noch eine ähnliche Erfahrung. Wir hatten ja eine knappe Woche, 4 Tage war das, eine Bibelkonferenz in Friedensau. Das heißt, das waren Prediger und Angestellte der Gemeinschaft aus Deutschland, Österreich, Schweiz und Tschechien und Slowakien. Die waren in Friedensau. Die hatten vorher in Collonges dasselbe gehabt, eben für die Latino-Länder und Frankreich. Und jetzt im Herbst ist dasselbe nochmal in Rumänien für osteuropäische Prediger. Es kommt normalerweise so alle 10 Jahre vor. Und dort in Friedensau, auch da dasselbe wieder. Alte Kollegen getroffen, von der Predigerausbildung noch aus Deutschland, von der Marienhöhe. Und besonders bewegt hat mich auch, dass ich Lehrer sehen durfte, die ich in Amerika hatte, die dort jetzt als Sprecher eingeladen waren. Also ehemalige Dozenten von mir, und das war sehr schön, dort wieder Kontakt aufzunehmen. Also eine sehr bewegende Zeit. Es waren nicht nur die Inhalte, die schön waren, sondern auch die persönliche Begegnung. Und irgendwo gibt das ja so einen kleinen Vorgeschmack davon, wie das sein wird, wenn wir uns alle einmal versammeln an diesem, wie es in der Offenbarung so schön heißt, an diesem gläsernen Meer. Begegnungen, die, glaube ich, alles übertreffen werden, was wir jemals oft in dieser Welt erlebt haben. Ja, wo wir dabei sind. Wir hatten ja im letzten Viertel in unseren Sabbatschulgesprächsgruppen, da ging es ja um die dreifache Engelsbotschaft, und das wurde ja aus dem Buch der Offenbarung genommen. Und manche von euch wissen ja auch, dass ich seit einiger Zeit auch Vorträge, Bibelvorträge in Romanshorn halte. Und wir sind im Buch der Offenbarung, und gibt es ja auch auf YouTube. Und jetzt haben wir gerade Sommerpause, und es geht dann los am 17. August wieder. 17. August geht es weiter mit diesen Offenbarungsvorträgen. Und wer da gerne einsteigen möchte, der kann die Zeit ja nutzen, wer es noch nicht getan hat, auf YouTube sich die anzuschauen. Aber nur wer will. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich schon dabei bin, jetzt so mit diesen Vorträgen, dann wäre es ja doch auch gut, wenn ich auch mal ein paar Predigten über die Offenbarung halte. Und das möchte ich tun, und heute fangen wir hier damit an in Bürglen. Das ist jetzt kein Ersatz für die Vorträge, denn die Predigten, das sind so erbauliche Dinge, und die direkt aus diesem wunderbaren Buch der Offenbarung kommen, aber es ist kein systematisches Studium des Buches der Offenbarung. Aber warum Offenbarung? Es gibt ja viele Menschen, die machen sich wirklich Gedanken um die Zukunft dieser Welt. Gerade, ja, wenn man so die Ereignisse in dieser Welt sieht, dann machen sich immer mehr Menschen Gedanken drum. Und es gibt ja so verschiedenste Vorstellungen davon, Die meisten Vorstellungen, die die Menschen von der Zukunft haben, sind nicht besonders hoffnungsvoll. Nun, auf der anderen Seite gibt es dann auch eine Flut von christlicher Literatur oder sonstiger Medien, wo dann versucht wird, bei jeder gegenwärtigen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Lage, die gerade da ist, die dann mit irgendwelchen biblischen Prophezeiungen in Verbindung zu bringen. Manchmal schwirren sogar fiktive Geschichten umher und manche davon wurden sogar verfilmt. Ich weiß noch, vor ein paar, zwei Jahrzehnten so ungefähr, da gab es so diese Left Behind Spielfilm, da gab es dann noch eine Fernsehserie drum. Und selbst in säkularen Medien wird immer wieder kommen solche Worte vor wie Apokalypse oder Armageddon. Ja, und dann gibt es eben diese Klima- und Umweltaktivisten, die die verrücktesten Sachen machen, weil sie überzeugt sind, dass diese Welt hier, in der wir jetzt sind, für die zukünftige Generation keine Heimat mehr bieten kann. Und wenn dann so Sachen kommen wie Pandemien und Kriege, das führt tatsächlich zur Frage, hey, was bringt denn die Zukunft? Was könnte uns helfen, darauf eine Antwort zu finden? Die Bibel? Oder eher Nostradamus? Ich meine, schon eine ganze Reihe von Jahren her, ich habe das gern so als Illustration, was doch aufzeigen soll, wie sehr Menschen gerne wüssten, was geschieht. Da habe ich mal so eine Frauenzeitschrift, wie man so das nennt, durchgeblättert. Und stellt euch vor, in der Mitte habe ich Anzeigen gefunden. Ich habe sie mal gezählt. In diesem einen Heftchen 200 Anzeigen von Wahrsagern und Astrologen. Es scheint, dass die Frage nach der Zukunft Menschen beschäftigt. Ja, und wie ist das mit uns? Gibt auch so manche wohlmeinende Adventisten, die haben so manchen Versuch unternommen, das Ende der Welt so in allen Details zu beschreiben. Auch da wird dann versucht, so jede Schlagzeile der Zeitung mit biblischen Vorhersagen in Verbindung zu bringen. Und es ist sicher gut, wenn man sich Gedanken über die Aussagen der Prophetie macht und sich bemüht, ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, was so die Zukunft so kurz vor dem Ende der Weltgeschichte bringen wird. Es gibt leider auch immer wieder solche Leute, die sich selber als Propheten dann, Propheten des Endes in Szene setzen. Und die wollen uns dann genau sagen, was abgeht. Meistens geht es in ihre Tasche. Ja, und dann gibt es sogar solche, und das ist so die schlimmste Sorte, die stellen sich selbst als der wiedergekommene Christus dar. Stellt euch vor, das gibt's. Das hat es gegeben, es gibt es immer noch. Ich denke, es wird es auch weitergeben. Es gibt immer solche Typen. Und wenn dann noch dazu kommt jetzt, dass dieses Buch der Offenbarung nicht unbedingt leicht zu verstehen ist, dann sind all diese Sachen für viele, auch für viele Adventisten, obwohl das eigentlich in den Genen des Adventismus liegt, aber für viele Adventisten nicht unbedingt so ein großer Anreiz, nach einem apokalyptischen Buch zu suchen. Ich meine, man sieht viele negative Dinge, die passieren können. Man hat auch negative Auswirkungen gespürt, wenn Menschen mit der Offenbarung herumlaufen und dann alles Mögliche damit machen. Aber ich möchte von Anfang an klar machen, worum es eigentlich im Buch der Offenbarung geht. In der Offenbarung geht es da wirklich bloß um eine Aufzählung von Endzeitereignissen, nach denen wir die Schlagzeilen der Medien abklopfen können? Oder geht es bei der Offenbarung um viel mehr? Etwas, das uns dazu drängen kann, eine Reise durch dieses Buch zu unternehmen. Seht, auf der Bibelkonferenz, von der ich erzählt habe, in Friedensau, da war ein alter Bekannter von mir eben als Redner dort. Manch einer von euch hat vielleicht den Namen schon gehört, Ranko Stefanovic. Und vor langer Zeit lebten wir mal mit ihm unter einem Dach. Er war unser Hauswart. Aber dabei hat er noch eine über 600-seitige Doktorarbeit über die Offenbarung geschrieben. Und ich möchte daraus mal kurz zitieren. Ich denke, es ist eine sehr wichtige Aussage und in etwa hat er das auch in der Bibelkonferenz in seinem Vortrag auch so gesagt. Und ich zitiere, Christen müssen wissen, dass jede Zeitvorhersage über die Wiederkunft oder das Aufstellen von prophetischen Tabellen mit Daten und aufeinanderfolgenden Ereignissen gegen den Willen Gottes ist. Wenn es nötig gewesen wäre, dass wir die Zeit bestimmen können oder prophetische Tabellen aufstellen sollten, dann hätte Gott das in seinem prophetischen Wort mitgeliefert. Die Absicht der Offenbarung ist nicht in erster Linie, uns über die Zukunft zu informieren, sondern uns den ewigen und allmächtigen Gott darzustellen, der diese Zukunft in seiner Hand hält. Zitat Ende. Und das bedeutet für uns, dass wir, wenn wir diese Reise durch das Buch der Offenbarung machen, ob das nun in diesen Predigten ist oder in den Vorträgen, in Romanshorn, auf YouTube, wir unternehmen diese Reise nicht, weil wir auf der Suche nach der Zukunft sind, sondern weil wir gemeinsam nach dem suchen wollen, der diese Zukunft in seinen durchbohrten Händen hält. Und wenn wir zusammen so einige Blicke in die Offenbarung werfen, dann werden wir dort ein Gesicht in diesen alten Seiten sehen. Und wir wollen sicher gehen, dass wir dieses Gesicht deutlich sehen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit mir die Offenbarung aufschlagen, gleich am Anfang, erster Vers. Offenbarung 1, Vers 1, eigentlich bräuchte man die Bibel für diesen Vers gar nicht aufzuschlagen, denn zuerst möchte ich nur die ersten 6 Worte dieses Buches lesen. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi. Natürlich, wenn du der alte Johannes auf der Insel Patmos gewesen wärst, dann hättest du das in 3 Worten gesagt. Im griechischen Text steht dort nämlich Apokalypsis Jesu Christus. Und da dieses Wort Apokalypsis kommt ja, da kommt unser deutsches Wort Apokalypse ja her. Und so ist das Buch im griechischen Original auch überschrieben, die Apokalypse des Johannes. Und Apokalypsis bedeutet so viel wie die Abdeckung von etwas abnehmen. Also Apokalypsis Jesu Christus bedeutet dann die Offenbarung oder die Entschleierung von Jesus Christus. Und wir haben hier die Einleitungsworte der Offenbarung, doch in diesen letzten Seiten der Bibel, mit denen wir uns beschäftigen werden. Und das sollte uns allen klar werden. Da geht es um eine Offenbarung, nicht nur von, sondern auch über Jesus Christus. Und das ist wichtig, weil es gibt viele Leute, die an die Offenbarung herangehen und meinen, es wäre eine Offenbarung des 7-köpfigen und 10-hörnigen feuerspuckenden Drachens. Das denken viele. Aber der Drache ist nicht der Held der Offenbarung. Und wieder andere wohlmeinende Leute sehen in der Offenbarung eine Offenbarung der weintrinkenden, heiligentötenden, tierreitenden, purpurtragenden Hure. Aber auch sie ist nicht die Heldin. Und wieder andere schauen in die Offenbarung und wollen dort die Übrigen finden. Aber wiederum muss ich sagen, auch die Übrigen sind nicht die Helden der Offenbarung. Bei der Offenbarung geht es noch nicht einmal so sehr um die Zukunft, da sie eigentlich, wie steht dort, die Apokalypsis Jesu Christi, nämlich eine Entschleierung von Jesus Christus ist. Wenn wir also zu diesen Seiten gehen, dann ist es genau das Bild, welches wir sehen wollen. Wir schauen nicht so sehr nach Tieren und Drachen. Wir schauen auf das Gesicht unseres Herrn Jesus Christus. Aber schauen wir uns jetzt da am Anfang das weiter mal an, was dort steht. Wir kommen nämlich hier zu einer Befehlskette, könnte man sagen. Vers 1 nochmal. Also dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie durch seinen Engel gesandt und seinem Knecht Johannes kundgetan, der bezeugt hat, das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, alles, was er gesehen hat. Selig ist, der da liest und die da hören, die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Habt ihr das so mitbekommen, diese Befehlskette, von der ich da schon geredet habe? Es ist eine ungeheure Befehlskette. Und eine Befehlskette, die von Gott kommt. Also Gott lässt das Ganze los mit dem Ziel, dass wir Menschen eine Botschaft bekommen. Also diese ganze Befehlskette hat von Gott das Ziel, dass wir am Ende, wir Menschen, sollen etwas bekommen. Schauen wir uns da mal das an. An der Spitze steht natürlich Gott. Und ich möchte da so einfach mal, um so ein bisschen die Größe Gottes und dessen, was er gemacht hat, herauszukristallisieren, mal einen kleinen Exkurs hier machen. Er ist der Herrscher des Universums und es gibt ja auch sehr hochintelligente Leute, die machen sich die Mühe, zu verstehen, wie das Universum aufgebaut ist. Und eines der Dinge, die sie herausgefunden haben, und es ist sehr faszinierend, dass die Bestandteile dieses Universums so präzise zusammenpassen und so fein aufeinander abgestimmt sind, es ist schier unglaublich. Und die Wissenschaftler, diese Wissenschaftler sagen, dass dieses Universum tatsächlich so aufgebaut ist, damit es Leben enthalten kann. Das nennt man das anthropische Prinzip. Anthropos heißt der Mensch. Das anthropische Prinzip. Und jetzt gibt es da so Leute wie diesen Physiker, Gerald Schröder, Amerikaner, aber er lebt in Jerusalem. Er versuchte immer so Religion mit Wissenschaft zu harmonisieren. Und er hat jetzt Folgendes erklärt, und ich zitiere mal, was er geschrieben hat. Das hört sich jetzt ein bisschen nach Chemiestunde an, aber ich denke, es ist gut verständlich. Also er schreibt, damit die Bausteine des Lebens, Kohlenstoff und Stickstoff, also das sind die Bausteine des Lebens, Kohlenstoff und Stickstoff, damit die entstehen können, schreibt er weiter, braucht es einen Prozess, der so präzise sein muss, dass es fast unvorstellbar ist. Und jetzt beschreibt er, was passieren muss. Also dazu muss sich ein Beryllium-Isotop mit einem Heliumkern treffen und verschmelzen. Also, hört sich erstmal simpel an. Also diese zwei Dinge müssen sich treffen und verschmelzen. Aber, er schreibt weiter, nun beträgt die Halbwertszeit, also Halbwertszeit, das bedeutet so viel wie, nach wie viel Zeit ist nur noch die Hälfte da, um es mal einfach so auszudrücken. Die Halbwertszeit von Beryllium ist 0, und dann kommen 15 Nullen und dann eine 1 Sekunden. Also das Beryllium verschwindet in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Es ist einfach dann futsch in der kürzesten Zeit. Er schreibt ja weiter, in dieser extrem kurzen Zeit muss es diesen Heliumkern treffen und absorbieren, bevor es zerfällt, bevor es weg ist. Und das, so schreibt er weiter, geschieht nur durch ein unerwartetes, hochpräzises Zusammenpassen der Energien dieser beiden Kerne. Wenn das nicht geschehen würde, würde unser Universum keinen Kohlenstoff und keinen Stickstoff haben, also kein Leben. Dann hätten wir ein Universum aus Helium und Wasserstoff. Und jetzt drückt er es aus, diese kurze Zeit. Nur eine quadrillionste Sekunde daneben und wir würden nicht leben. Nun, ein anderer Astrophysiker von der Universität von Chicago hat es so beschrieben, der hat das jetzt etwas einfacher ausgedrückt, vielleicht für uns etwas anschaulicher. Der sagt, das Universum ist so präzise aufeinander abgestimmt, als ob man einen Dartpfeil nimmt. Also ihr kennt dieses Dartspiel, wo man so Pfeile auf eine Zielscheibe wirft, als ob man so einen Dartpfeil nimmt und ihn durch das ganze Universum wirft. Und auf der anderen Seite des Universums das Ziel trifft, das den Durchmesser von 1 Millimeter hat. Muss ich das mal vorstellen. Ein brillanter Geist muss die Elemente dieses Universums zusammengefügt haben. Und jetzt, dass es auch für uns etwas bedeutet. Was ist der Grund dafür, dass er das so gemacht hat, dieser brillante Geist, Gott? Weil er dich um sich haben wollte. Stellt euch vor, jeder von uns ist da, weil es diese gewaltige Präzision im Universum gibt. Und wenn vielleicht der ein oder die andere hier meint, dass das Leben so einfach daneben ist und alle Träume verflogen sind, ich möchte dir versichern, dass Gott einen Traum für dein Leben hat und am Ende natürlich das ewige Leben hat als Traum für dich. Und wir sollten uns alle bewusst sein, du bist kein Zufall und schon gar kein Unfall. Gott hat mit der Präzision einer quadrillionsten Sekunde sichergestellt, dass du und ich geboren wurden und wir hier auf diesem Planeten leben. So, jetzt also dieser Gott des Universums, der seine Kinder liebt. Wir haben ja gerade erfahren, was er alles gemacht hat, damit wir da sind. Der Gott dieses Universums, der seine Kinder liebt, sagt, ich werde diese Offenbarung zu ihnen bringen. Und er sagte zu seinem menschgewordenen Sohn, du trägst meine Botschaft zu ihnen. Und dann kommt diese Befehlskette. Wir haben einen Gott, der diese Entschleierung seinem Sohn gibt, der sie wiederum jemandem gibt, einem Engel. Vielleicht war es Gabriel, wir wissen es nicht, wir haben den Namen nicht, aber er gibt es seinem treuesten Boten, seinem treuesten himmlischen Boten. Und sagt dann zum Gabriel, komm, ich muss diese Botschaft jetzt dem Johannes geben. Ich vertraue sie dir an und du bringst sie ihm. Also wir haben Gott, der sie seinem Sohn gibt, der sie einem Engel gibt und wer weiß, wie damals die Situation war. Vielleicht hatte Johannes gerade so über das Meer geschaut, als der Engel ihm erschien und ihm sagte, Johannes, ich wurde zu dir gesandt. Und was macht Johannes? Freut er sich und behält die Sache für sich? Nein, er verwandelt diese himmlische Mitteilung sofort in menschliche Sprache und schreibt sie mit seinen alten und faltigen Händen auf diese Pergamentrollen. Und diese übersetzten Abschriften von diesen Rollen, die haben wir heute in unseren Händen. Das war diese Befehlskette. Gott zu seinem Sohn, der Sohn zum Engel, der Engel zu Johannes und Johannes zu seinen Freunden. Man muss sich das mal vorstellen, dass man das begreift, was Gott für eine Arbeit hatte, damit wir dieses Buch bekommen konnten. Und er hat sich diese Arbeit gemacht, nur weil Gott so eine Leidenschaft hat, diese Offenbarung uns mitzuteilen. Für Gott sind wir sehr wichtige Leute. Denn diese Offenbarung muss etwas sehr Wichtiges sein, wenn er sich so viel Arbeit damit machte, dass wir sie auch bekommen. Und warum sollen wir sie bekommen? Weil er möchte, dass wir dieses Bild von dem freundlichen Gott des Universums bekommen, welches im letzten Buch der Bibel gemalt wird. Ich möchte die ersten 3 Verse noch einmal lesen. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie durch seinen Engel gesandt und seinem Knecht Johannes kundgetan, der bezeugt hat, das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, alles, was er gesehen hat. Selig ist, der da liest und die da hören, die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Schon ein eigentümlicher letzter Satz hier. Denn die Zeit ist nahe. Glauben wir das? Ich meine, wie schon gesagt, die Menschen haben irgendwie so das Gefühl, ein komisches Gefühl über die Zeit, in der wir heute leben. Und glauben wir das, was dort steht? Gerade, ich meine, im Hinblick auf, das sind 1900 Jahre her, als dieser Satz auf diese Pergamentrolle geschrieben wurde. Und jetzt sollen wir glauben, dass die Zeit nahe ist? Ja, es hat schon viele Menschen dazu gebracht zu sagen, ach nee, das ist alles nur Humbug. Aber wir sollten vorsichtig sein, sonst kommen wir, oder wie soll ich sagen, sonst machen wir uns selbst zu einem Zeichen der nahen Wiederkunft Christi. Wie das, ne? Johannes hatte einen Freund gehabt. Der war zu der Zeit, als er die Offenbarung bekam, schon länger tot. Aber sie waren damals als junge Männer beide im Fischgeschäft. Sie waren zusammen aufgewachsen und es war Petrus. Und Petrus hat ja auch geschrieben, wir finden auch das in der Bibel, im 2. Petrusbrief, in Kapitel 3, Vers 3 bis 4. Da schrieb er zu den Leuten, die seine Briefe lasen und ich lese es jetzt mal aus der Hoffnung für alle Übersetzung. 2. Petrus 3, 3 bis 4. Und er schreibt, vor allen Dingen müsst ihr wissen, dass in dieser letzten Zeit Menschen auftreten werden, die nicht nach Gottes Willen fragen, sondern rücksichtslos nur das tun, wozu sie Lust haben. Nichts ist ihnen heilig. Sie machen sich über alles lustig. Spöttisch werden sie euch fragen, wo ist denn nun euer Christus? Hat er nicht versprochen, dass er wiederkommt? Schon unsere Väter haben vergeblich gewartet. Sie sind längst gestorben und alles ist so geblieben, wie es von Anfang an war. Also seien wir vorsichtig, wenn uns die Idee beschleicht, dass sich nichts verändern wird. Ist es nicht so, ich meine, diejenigen von uns, und das sind doch eine ganze Reihe, die schon seit einigen Jahrzehnten auf dieser Welt leben, hat sich die Welt nicht in diesen letzten Jahrzehnten enorm verändert, in einer enormen Geschwindigkeit? Es kann einem fast schwindelig werden. Und globale Umwälzungen scheinen auf uns zuzukommen. So etwas, was wir vielleicht bis jetzt auch noch nicht gesehen haben. Manche mögen vielleicht sagen, ja, das geht alles vorbei. Na, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ne? Aber es gibt eine Frage, die sich jeder stellen muss und die völlig unabhängig davon ist, wie lange die Weltgeschichte noch geht. Die Frage, die sich jeder stellen kann, ist, werde ich den morgigen Tag erleben? Und das ist genau die Frage, wegen der die Offenbarung auch mit einer Seligpreisung beginnt. Für die, die das Buch lesen. Dort in Vers 3 steht sie, wir haben es gelesen, ich lese es noch einmal, eine Seligpreisung. Selig ist, der da liest, und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nah. Es ist die erste von sieben erstaunlichen Seligpreisungen, die wir in der Offenbarung finden. Sie alle beginnen mit demselben griechischen Wort, mit dem auch die Seligpreisungen im Matthäusevangelium zum Beispiel beginnen. Das griechische Wort Makarios kann übersetzt werden auch mit glücklich. Die Hoffnung für alle übersetzt es so, wer die prophetischen Worte dieses Buches liest und auf sie hört und danach handelt, er ist wirklich glücklich zu nennen. Ist das nicht eine Verheißung, die auch für unsere Zeit wie geschaffen ist? In unserer Zeit machen sich immer mehr Pessimismus, Unsicherheit, Ängstlichkeit immer mehr breit. Und wir haben ja eine Seligpreisung. Da kommt diese Stimme von Gott, die sagt, in der Zeit, in der ihr heute lebt, da könnt ihr glücklich sein, wenn ihr lest und hört und nach den Worten dieser Entschleierung handelt. Also in dieser ersten von sieben Seligpreisungen in der Offenbarung, da sagt Gott, dass er uns enorm segnen möchte, wenn wir lesen, hören und nach den Worten dieser Prophetie handeln. Er sagt uns, behalte das Gesicht oder das Bild von diesem Gesicht, welches wir in diesen Seiten entdecken können, wenn wir es dann verinnerlichen und ausleben, dann wird Gott uns segnen. Ich möchte euch etwas vorlesen, was vor ungefähr einem Jahrhundert geschrieben wurde. Von der produktivsten Schriftstellerin in der amerikanischen Literaturgeschichte. Sie hat auch etwas über die Offenbarung geschrieben. Ellen White. Ich ziehe jetzt hier mal, was sie darüber schreibt, über die Offenbarung. Ich zitiere so etwas ausschnitthaft. Wir müssen Gottes Wort viel gründlicher studieren. Besonders sollten die Offenbarungen mit größerer Aufmerksamkeit erforscht werden als je zuvor in der Geschichte unseres Werkes. Wenn wir als Volk begreifen, was uns dieses Buch bedeutet, wird es unter uns eine große Erweckung geben. Studiert die Offenbarung, denn die Geschichte wird sich wiederholen. Wir sollten heute, wo wir uns solch großer religiöser Vorteile erfreuen, ein weit größeres Wissen besitzen, als es der Fall ist. Es könnten manche vielleicht auf die Idee kommen und denken, oh Mann, ich bin doch kein Theologe. Es gibt Hoffnung für dich und für mich. Sie schreibt nämlich weiter. Gott kann euch durch seinen Heiligen Geist in einem Augenblick mehr lehren, als was ihr von den großen Männern dieser Welt lernen könnt. Es soll nicht heißen, dass wir unsere Lehrer loswerden wollen, aber es gibt einen größeren Lehrer, der unserem Bewusstsein die Ewigkeit eröffnen kann. Und jetzt kommt hier das Versprechen. Sie schreibt, der Herr wird alle segnen, die in Demut und Sanftmut zu verstehen versuchen, was in der Offenbarung geschrieben steht. Dieses Buch enthält so unermesslich viel Unvergängliches und Herrliches, dass alle, die es ernsthaft lesen und studieren, den Segen empfangen, der jenen verheißen ist, die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist. Lasst die feierlichen Szenen, welche die Prophetie uns offenbart hat, nicht unberührt. Wäre unser Volk nur halb wach und könnte es die Nähe der Ereignisse erkennen, die in der Offenbarung beschrieben sind, so fände in unseren Gemeinden eine Reformation statt. Vielmehr würden an die Botschaft glauben, lasst die Offenbarung sprechen und bringt die Wahrheit. Ich weiß nicht, ob ihr diese Aufzählung von den Segnungen mitbekommen habt. Es sind vier Segnungen, die sie hier erwähnt. Nummer eins, eine große Erweckung. So eine Art Aufstehen aus einer Lethargie. Also wenn das geistliche Leben nur zäh vorangeht und nicht so richtig Sinn macht, dann wird eine große Erweckung dich erfassen. Wann? Wenn du liest, hörst und behältst. Nummer eins, Erweckung. Nummer zwei, Gottes Geist wird uns lehren. Nummer drei, eine Reformation in unserer Mitte. Also Gott wird uns gebrauchen können. Und Nummer vier, viel mehr würden der Botschaft glauben. Denn es geht nicht nur um uns. Es geht ja um die Welt da draußen. Und hey, braucht diese Welt neue Romane für die Endzeit? Blödsinn. Sie braucht Echtheit. Sie möchte Christus in uns sehen, wie wir leben, wie wir handeln, wie wir reden, wie wir in unseren Geschäften nachgehen. Und die Menschen, die sehen es, wenn es echt ist. Denn das Gesicht erscheint nicht nur in den Seiten der Offenbarung. Das Gesicht erscheint auch in deinem und meinem Leben. Dieselbe Autorin, Ellen White, hat gesagt, lasst die Offenbarung sprechen und bringt die Wahrheit. Sie fährt fort. Aber welcher Gegenstand auch behandelt wird, vergesst nicht, Jesus als den Mittelpunkt aller Hoffnung zu erhöhen. Und mit allem, was wir machen mit der Offenbarung, das muss immer dabei sein. Ihr Lieben, das ist der Ruf für uns, Jesus erhöhen. Jesus den Mittelpunkt unserer Hoffnung. Selbst die Lasten auch, die wir auf unseren Herzen tragen, selbst die Lasten können zu einer Art von Klopfen werden. Denn wie steht es in dieser Apokalypse, in Offenbarung 3, Vers 20? Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Öffne sie für mich, bitte.